auch Bewegung zulassen und mich da ein bisschen von der Freude und von Mut vielleicht auch leiten lassen und nicht nur von der Angst und der Enge der Inneren. Die Welt ist schon so eng genug, da muss ein bisschen mehr Freiraum und das Bedürfnis nach Wirksamkeit rein und nicht nur der Staccato.
Willkommen bei unserem Podcast 50/50 bei OMR. Wir sind Kira
und Isa.
Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50/50 näher zu kommen. Was passiert, wenn wir die Normen unserer Arbeits- und Wirtschaftswelt hinterfragen und mutigere Forderungen an uns selbst, die Unternehmen und die Politik stellen? Wer können wir neben unserer Erwerbstätigkeit noch alles sein? Und welcher Wert hat Zeit für uns? Unsere heutige Gästin hat sich all diese Fragen gestellt. Ellie Oldenburg ist vieles. Corporate Managerin, Sidepreneurin, Gastdozentin, Ehrenamtliche und Mutter. Seit 18 Jahren ist sie im Marketing und Vertrieb von internationalen Unternehmen tätig. Seit 11 Jahren ist sie Managerin bei Google und seit 5 Jahren davon in Teilzeit und größtenteils im Jobshare, aktuell im Bereich Diversity, Equity und Inclusion tätig. Zudem ist sie selbstständige Sidepreneurin, als Gastgeberin von Salons, Beraterin und Co-Gründerin des New Work Online-Kurses. Ellie hat im Gespräch viele Impulse mitgebracht, wie eine neue Arbeitswelt aussehen kann und welche Fragen wir uns selbst stellen können. Das Gespräch war insbesondere für mich, Kira, sehr spannend, da ich mir viele der Fragen in den letzten Monaten selbst gestellt habe. Ich glaube, dass die Folge insbesondere zur aktuellen Zeit einen Mehrwert für viele von uns bietet, da sich ja auch viele Zeit für eine Reflexion zwischen den Jahren nehmen. Ich freue mich auf euer Feedback und Kommentare zur Folge. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei.
50/50 bei OMR, der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Ja, hi Ellie, willkommen beim 50/50 Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist.
Hi, likewise, danke für die Einladung.
Ja, und mal wieder heute im Studio. Das ist auch für uns besonders, wir haben tatsächlich viele Aufnahmen remote, von daher total schön, hier eine Live-Situation heute zu haben.
Absolut, wenn schon alle in Hamburg sind.
Genau, genau. ja, zu Beginn unseres Podcasts fragen wir immer, wann war denn bei dir so der erste Moment, wo du über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht hast, oder du kannst es auch allgemeiner formulieren, auf Gerechtigkeit bezogen?
Also ich glaube, dass subtil das schon ganz jung passiert ist, als Mädchen. Ich sah auch als Mädchen, sag ich mal, anders aus als die meisten um mich rum in Bayern und in München, und ich benahm mich auch anders. Aber gar nicht, einfach nur so als Mädchen, glaube ich, wurden da schon immer wieder die üblichen subtilen Messages geschickt. Aber die hätte ich noch nicht benennen können damals. Das ist jetzt eher in der Retro. Ich glaube, die ersten offensichtlichen so Ungerechtigkeitserfahrungen habe ich dann schon in meinen Ausbildungs- und Studiumjahren erlebt. Ich erinnere mich, ich war mal im Ausland auf Praktikum, und dort fiel dann so im Nebenbei ein Satz, und der ist mir so geblieben, also der hat mich schockiert, auch wirklich in einem anderen kulturellen Kontext, aber trotzdem so, yes, sure, bring her to the meeting, she looks good and I'm surely that helps with the client.
Oh, wow.
Irgendwie sowas. Und also so das war dann nicht mehr subtil, und aber hat natürlich erstmal auch nicht so, das ist ungerecht in mir ausgelöst, sondern das war jetzt aber nicht angebracht, und was ist denn, ich habe doch auch was beizutragen und so. Also ich schwimmte dann eher so. Ja, und dann, ich glaube schon, als ich dann irgendwann in der Arbeitswelt so ganz angekommen war, klar, die Wahrnehmung, dass vielleicht wahllos Beförderungen oder dieses Gefühl, dass sich doch Peers, gerade Frauen, halt schwer getan haben in Gehaltsverhandlungen oder so. Also da diese Schwierigkeiten, das hat sich dann schon so rumgesprochen und habe ich wahrgenommen und auch dann eben mehr mit den Leuten ausgetauscht. Aber ganz deutlich, also das kann ich schon sagen, habe ich gemerkt, als ich meine Entscheidung getroffen habe, mein Arbeits- und Lebenszeitmodell zu verändern. Und das war schon der Zeitpunkt, wo ich quasi erstmal im ersten Schritt meine individuelle Ungerechtigkeit im Sinne der, weil es so schwierig war, das zu verhandeln, jetzt gar nicht nur mit dem Unternehmen, sondern auch in mir selber, mit meiner Familie, mit den Kommentaren, mit denen man so zu tun hat. Da habe ich dann schon gemerkt, so, warum reden wir denn da überhaupt drüber? Und dann ist mir aus meiner individuellen Erfahrung, wo ich ja letztendlich sogar eine Lösung gefunden habe, also eine privilegierte, aber immerhin eine Lösung für mich gefunden habe, ist mir, dann fiel ich sofort in die, krass, das ist ja ein riesenstrukturelles Problem. Also wie kann, und das tatsächlich durch mehr Care-Arbeit einfach mehr Frauen betrifft. Ja. Und dann habe ich gelernt über Gender-Care-Gaps, Gender-Pay-Gaps, Gender-Data-Gaps, was da alles dahinter steht, dass da eben Ungerechtigkeiten so strukturell tief verankert sind. Ja, so würde ich, so ist die Journey, glaube ich, in der eigenen Erfahrung diesbezüglich.
Ja, spannend. Meistens ist ja auch gar nicht so dieser eine erste Moment, den man so betiteln kann. Die ersten Momente sind ja meistens so, wie du es eben beschrieben hast, irgendwie so, dass man denkt, irgendwie war das unangebracht. So, man kann sich so ganz einordnen und dann, je länger man irgendwie sich damit beschäftigt, dann macht es irgendwann einen Klick. Ja, du hast schon ganz viel angesprochen. Ich glaube, wir steigen da jetzt auch nochmal ein bisschen tiefer ein in die ganzen spannenden Themen.
Gerne.
Ja, also sehe ich auf jeden Fall genauso. Bei mir waren es am Anfang auch immer diese Momente, wo man vor allem im Nachhinein gedacht hat, irgendwie ist das komisch gewesen. In dem Moment selbst vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass es komisch war, aber wenn man dann über so eine Aussage nachgedacht hat und so dachte, das war eigentlich nicht cool und darauf will ich nicht reduziert werden.
Genau. Dieses reduziert werden auf etwas, das macht psychologisch auch was mit einem.
Total.
Und hilft natürlich nicht gerade in unserer Leistungsgesellschaft und überhaupt, wo Karriere, Status, all das zählt und man irgendwie sich behaupten muss, das hilft nicht gerade in der Psychological Safety sowieso nicht und in diesem Selbstbewusstsein, in dem Rückgrat, wie man ja eigentlich auftreten will, wenn man was vertritt, was einem wichtig ist.
Ja. Du setzt dich in der öffentlichen Debatte ja viel für das Gestalten einer anderen und gerechteren Arbeits- und Wirtschaftswelt ein. Was sind da denn die Hauptthemen, mit denen du dich aktuell beschäftigst und für die du dich einsetzt?
Ja, also als ich vor über 5 Jahren eben mit meinem persönlichen anderen Modell anfing, dann kamen halt irgendwie Leute auch von außerhalb meines Unternehmens zu und sagen, ah, das, was du machst, ist New Work und so. Und ich dachte, New was? Ich habe überhaupt nicht, weil das eben aus so einer persönlichen Bedürfnis eher herauskam, habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht, was ich jetzt quasi dadurch darstelle auch und was für ein Halo-Effekt das vielleicht haben könnte. Aber heute weiß ich, wenn ich jetzt vorspule, dass im Hinblick auf die großen Krisen unserer Zeit, also die ganz großen Makrokrisen, Klimakatastrophe, demografischer Wandel, Digitalisierung, Wohlstandsschere, all das, was wirklich groß ist, aber dann natürlich im Hinblick auf diesen unfassbar tiefgreifenden Wandel des Arbeitsmarkts, der natürlich auch mit diesen Themen zusammenhängt, was in die Unternehmen reinkommt, War for Talent, was innerhalb der Unternehmen passiert, damit wir zu höherer Performance, Innovationskraft auch auf dem globalen Wettbewerb bestehen können, aber auch die veränderten Märkte. Da ist mir klar geworden, okay, die Antworten können nicht die gleichen bleiben, wie wir sie heute geben. Und vor allem kann nicht, und das war vielleicht mein größte Erkenntnis in diesen letzten 5 Jahren, wo ich über das Thema gesprochen habe, meine individuelle, auch privilegierte Lösung ist eben keine Lösung für die strukturellen Probleme, die mir immer deutlicher wurden. Und dahin versuche ich diese aus wohlwissend meiner privilegierten Haltung, aber trotzdem mit dem Hintergrund, den ich halt eher in den Corporate-Strukturen habe, versuche diese Debatte, die ja sehr buzzwordy ist und ja, kann sie auch sein, weil Agile Tools sind auch wichtig in der Debatte und so, aber dass wir über wirklich Arbeit der Zukunft und warum die Art und Weise, wie wir arbeiten und mit was wir unserer Zeit in der Arbeit, 80-90% unserer wachen Zeit, alle Erwachsenen in der Welt verbringen, natürlich fundamental auch mit dem zu tun hat, wie unsere Welt aussieht und damit ja ganz eng mit unseren Wirtschaftsweisen zusammenhängt. Und so versuche ich so ein bisschen auch das raus aus der Bubble zu ziehen und trotzdem auch wieder auch die Bubble, in der ich bin, auf die Verantwortung dessen aufmerksam zu machen. Denn wenn wir große Änderungen haben, werden wir es nicht schaffen, ohne die großen Räder, und das sind die Unternehmen, Politik natürlich auch, aber das und die Individuen auch, aber das sind halt auch die Unternehmen, die Wirtschaft groß treiben. Und dazu gehören halt die großen Corporate Player dazu, weil sie Kapital, weil sie Einfluss auf Menschen haben, weil sie, also da ist nochmal ein ganz anderer Hebel, glaube ich, den wir ansetzen können. So, das war jetzt eine große Antwort, aber so versuche ich da immer wieder ranzugehen. Und trotzdem spüre ich aber, dass es wichtig ist, die individuellen Geschichten trotzdem nicht zu verlieren, weil es eben auch was psychologisch mit uns macht. Es hat was mit Philosophie sogar im weitesten Sinne zu tun, wie man das Leben angeht, auch die eigene Wirksamkeit da zu spüren und auch nicht den Willen zu verlieren, diese Welt zu gestalten. Und wenn es eben die Arbeitswelt ist.
Ja, es hat ja auch was mit Role Models zu tun, ne? Dann sieht auch jeder andere vielleicht, so kann ich es auch machen und das ist ein Weg, den ich gehen kann. Das gab es ja in letzter Zeit eigentlich eher selten, dass Frauen da einfach auch andere Wege gewählt haben, als zu Hause zu bleiben.
Ja, oder es gab schon den Weg auch, den ich schon auch wahrnehme, ist, also das Dilemma, in den Frauen stecken im Hinblick auf, also wer nicht in existenzielle Armut landen will, muss eigentlich im Gleichschritt gehen mit das, was, ich will gar nicht sagen nur Männer, aber männliche Qualitäten, sage ich mal, definiert haben in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Das hat was mit Hyperkapitalismus zu tun, das hat was mit KPIs, Bruttoinlandsprodukt, also das ist ja dann viel, viel größer schon. Und diesen Gleichschritt anzunehmen, den möchte ich auch in Frage stellen. Also ich möchte eigentlich nie, und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also auch in meinem eigenen Wachstum, sage ich mal, aber eben auch dieses Strukturelle, ist das wirklich die Antwort auf die Frage und auch auf die Probleme, die wir haben, dass wir alle quasi den Idealen, den Normen und dem vermeintlichen Alternativlosigkeit hinterherrennen, dass eben nur höher, schneller, weiter, busy gleich wichtig, Karriere steht über allem, wir machen Krankenhäusern zu Aktiengesellschaften, also alles unter dem Homo economicus quasi geplant wird, daran glaube ich nicht. Und die Struktur und diese Kausalität auch in Frage zu stellen, und das sehe ich weniger. Ich sehe schon einige Frauen, und die finde ich auch beachtlich und bewundere ich auch, die das schaffen, die aber natürlich unfassbar viele männliche Qualitäten auch annehmen müssen, um sich da durchzubeißen. Und dazu gehört der Faktor Zeit natürlich auch dazu, dass einfach alles darunter priorisiert wird.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist ja auch so deine eigene Geschichte. Du bist ja auch durch deine eigene Geschichte zu diesen Themen gekommen. Vielleicht magst du da nochmal die HörerInnen so ein bisschen mitnehmen, wie es bei dir angefangen hat mit diesen Themen. Also wann hast du angefangen, dich mit deiner eigenen Arbeitswelt zu beschäftigen? Du hast ja dann irgendwann deinen Vollzeitjob reduziert auf Teilzeit und hast irgendwann dann auch im Tandem angefangen zu arbeiten. Magst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen?
Ja, also die Geschichte habe ich ja schon oft erzählt und ich wundere mich immer, dass die Leute immer noch hören wollen, aber da muss ich dann an Angela Merkel denken, die wohl mal gefragt hat, was oder die Antwort gegeben hat auf die Frage, was ist das Schwierigste in ihrer Kanzlerschaft? Und da sagte sie, das Schwierigste ist, mich andauernd zu wiederholen für die verschiedensten Zielgruppen. Das fand ich irgendwie ganz ganz witzig. Nein, aber ich erzähle die Geschichte trotzdem gerne, weil sie, ich glaube, viele Menschen sich darin widerspiegeln können, die dieses Ringen in sich kennen. Und ich habe jahrelang mit mir gerungen, obwohl ich irgendwie, also High Performer auch immer noch bin, sage ich mal, unter den üblichen KPIs, unter den üblichen Gesichtspunkten. Und trotzdem irgendwann vor, ich sag mal schon mit Ende 20 so in mir das Gefühl schon wuchs. Und das kennen vielleicht einige. Und ich würde sogar sagen, die Gen Z kennt es vielleicht sogar früher so. Also das war's jetzt. Also das ist das Versprechen, was mir gemacht wurde, dass ich, egal ob Ausbildung oder Studium oder was, jetzt sind wir so in der Arbeitswelt und damit meine ich auch in der Welt, in der ich den Tausch eingehe, 80% meiner wachen Zeit gegen Leistung einzutauschen. Also ich will es nicht nur auf Corporate-Arbeit, sondern egal welcher du nachgehst. Und das soll ich jetzt die nächsten, also mindestens 35 Jahre für mich, Gen Z vielleicht noch, keine Ahnung, wann Rente überhaupt noch ein Thema für uns sein wird, deswegen demografischer Wandel auch wieder ein Thema. Und da wuchs halt in mir das Gefühl so, nee, also das hat mich nicht nur nicht glücklich gemacht oder nicht erfüllt, ich will es gar nicht auf dieses reine Selbstoptimierungsthema reduzieren, sondern auch, ich habe so gemerkt, das ist nicht der Beitrag, den ich leisten will. Obwohl ich ihn gut leiste. Also ich habe mir ja auch bewusst für diese Dinge entschieden, aber da fehlte etwas und ich hatte auch das vielleicht auch immer das Gefühl, so vielleicht kann ich da auch der Welt, auch meiner Mikrowelt, ich habe gar nicht so Makro damals gedacht, aber meiner Mikrowelt was anderes und mehr von mir geben. So. Und dann habe ich irgendwann zum ersten Mal aus diesem Narrativ, dass ich das alles so bedienen muss und möchte, also ich sag mal Karriere, Status, Leistung, all das, rausgestiegen, weil ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, die hat mir schon sehr meinen Horizont erweitert. Ich habe mich sowieso viel mit, ich sag jetzt mal, spirituellen Zeug auseinandergesetzt. Also mich versucht da auch selber zu challengen und zu drosseln, aus diesem Lebenstakt rauszukommen. Und dazu brauchte ich das andere Extrem. Es drehte sich immer wieder um den Faktor Zeit. Ich habe immer gemerkt, das ist die Variable, um die werde ich nicht rumkommen. Und ich merke auch, dass Unternehmen und viele andere einfach diese Variable Zeit eben sich am schwersten damit tun. Und da habe ich gesagt, gut, ich muss drosseln und das habe ich dann nicht vollzeitnah gemacht, so 80% und dann wirst du weniger bezahlt und arbeitest genauso viel, sondern bin halt auf 60% runtergegangen. Und die Entscheidung fiel meinem Ego sehr schwer, aber irgendwie, das war dann am Ende war es eine ganz gute Sache. So für mich. Und dann ist quasi aus den vielen Gesprächen, die ich im Unternehmen geführt habe, ist Jobsharing war quasi ein Mittel, um das zu erreichen, weil auf den wenigen Stundenzahlen gab es das auf meinem Level nicht. Und dann mussten wir also eine Lösung finden und irgendwann fiel dann Jobsharing. Und durch die 1000 Gespräche und Coffee-Chats, die ich dazu hatte, habe ich dann auch meine erste Jobsharing-Partnerin gefunden. Und genau, und so ist das losgegangen. Und dann war natürlich nicht nur dieses 3-Tage-Modell für mich neu, sondern auch im Jobsharing zu arbeiten, hat mir natürlich auch nochmal eine ganz neue Dimension von diesem Wir-Gefühl, diesem, was heißt es wirklich, kollaborativ zu arbeiten, anders zu kommunizieren, mein Ego hinten anzustellen, wirklich gemeinsame Ziele zu haben und mich als gemeinsamen Teil dessen zu verstehen und nicht nur als Team-Member. Weil als Team hast du immer eine eigene Agenda und musst du, das System ist so aufgebaut, dass du es auch haben musst, deinen ManagerInnen sowieso gegenüber. Und da war plötzlich auch eine neue Qualität von gemeinsamen Arbeiten, das ich erleben durfte. Und so war es eben, kamen mehrere Komponenten oder mehrere Dimensionen, die ich erlernen durfte, die neu waren. Also einmal eben dieses reduzierte, den Corporate-Hut quasi auf deutlich weniger reduziert. 3 Tage und 4 Tage waren plötzlich Ellie und okay, was mache ich jetzt?
Da wusstest du zu dem Zeitpunkt noch nicht, was du die restlichen 2 Werktage, sag ich mal, machen magst.
Die restlichen 4 Tage. Also komischerweise habe ich dann ganz schnell in 7 Tagen gedacht. Ja, ja. Das ist so ein komisches, weiß gar nicht warum, weil plötzlich, vielleicht weil der Raum dafür da war und ich die Zeit als Zeit gesehen habe und nicht mehr als hier ist Erwerb, da ist Care, da ist so, sondern plötzlich war da mehr Ruhe und mehr Weitblick vielleicht auch. Und nee, so genau wusste ich es nicht. Ich wusste, da waren ein paar Healing-Aspekte, die ich brauchte, also auch im wahrsten Sinne des Wortes, auch körperlich. Aber auch da wieder, ich wusste, ich werde mit dem gleichen Input, also wenn ich jetzt da ganz strukturiert Zielvorgaben mir selber quasi gebe und so rangehe, dann werde ich in den gleichen Strudel kommen, weil das ist ja meine Komfortzone. Ich bin total die Macherin und Strategin und kann wunderbar koordinieren und das zeichnet mich ja auch in meiner Corporate-Welt aus oder meiner Arbeitswelt. Und da habe ich dann mehr Raum zum Sein versucht zu erforschen. Und auch, das ist natürlich ein totales First-World-Phänomen, dass ich das überhaupt kann. Aber da gehört Seelenhygiene ist natürlich auch so ein Thema, was ich mit all den Gesprächspartnern, die ich weltweit und auch in jedem Salon, den ich mache, immer wieder kommst du zurück auf dieses auch, diese Selbstversorgeaspekt, egal wo auf der Welt, der bleibt. Ja. Also das ist schon so eine Konstante und den kann ich durchaus auch bestätigen. Genau. Und also da war Openness und aus der ist dann einiges entstanden und das war auch ganz schön.
Das glaube ich. Und wie bist du, du hast gesagt, es ist viel Reibung entstanden und du hast mit vielen FreundInnen und auch Familie gesprochen. Das stelle ich mir immer am schwierigsten vor, weil Familie hat ja so eine Erwartung von einem, die man im besten Fall auch erfüllt. Wie bist du mit dieser Reibung umgegangen? Hat dich das dann vielleicht auch manchmal in den Überlegungen zurückgeworfen, dieses Teilzeitmodell anzugehen? Oder hast du dann deinen Weg für dich gefunden und gesagt, ich ziehe das jetzt einfach durch? Also hast du ja, aber
jeden Tag wirft sie mich zurück quasi. Nein, also nicht zurück, aber das ist ein andauerndes inneres Gespräch und äußeres natürlich auch. Also ich wüsste rein aus Karriere und ich benutze es jetzt bewusst, das Wort Macht-Gesichtspunkten, wäre ich natürlich schon viel weiter. Aus persönlicher Wachstum, durchaus vielleicht auch aus, ne, mein Bedürfnis, ich möchte einen anderen Beitrag in der Welt leisten. Unter diesen Gesichtspunkten denke ich, ist dieser Weg der reichhaltigere gewesen. Und trotzdem, glaube ich, ist er nicht in Stein gemeißelt. Und ich würde auch nie behaupten, zum Beispiel, dass jetzt, also zumindest as of now, dass New Work oder eben, dass die Arbeitswelt der Zukunft nur in 3 oder 4 Tagen funktionieren kann. Das ist, Pauschalität ist da gar nicht angebracht. Und das ist auch lebensphasenabhängig. Wir Frauen, es ist zyklusabhängig, würde ich sogar sagen. Also ne, man ist auch manchmal, es gibt Wochen, by the way, auch jetzt, die ich quasi 7 Tage durchknalle, habe ich das Gefühl. Also die viel busier, in Anführungsstrichen, sind als vorher, wo ich viel mehr stemme. Und dann gibt es aber auch genau das Gegenteil. Und das Wichtige ist, glaube ich, für uns Menschen wie immer unterm dicken Strich. Die Balance unterm dicken Strich. Und die ist im Moment für mich in dem Modell stimmig. Ob die jetzt immer so bleibt, I don't know. Das ist auch okay. Das
wir arbeiten noch machen. So viele Jahre.
Genau.
Das kann man ja auch immer wieder neu für sich definieren. Ne? Genau. Ich glaube, es fällt auch meistens ja einfach schwer, so an diesen Long-Term-Horizont zu denken und zu denken irgendwie, also oft hat man ja so diese Gedanken, ich positioniere mich jetzt hier und dann bleibt das erstmal so und das ist total wichtig, welche Entscheidung ich jetzt in dem Moment treffe, aber man kann ja immer wieder irgendwie für sich neu definieren, wer will man sein und klar, einige Türen sind dann vielleicht zu, aber dann öffnen sich auch wieder andere und ich glaube, sich das bewusst zu machen ist total wichtig immer im Alltag. Ja, ich finde es total spannend, was du erzählst. Ich habe tatsächlich auch so eine ähnliche Phase wie du damals. Von daher habe ich mir auch viele dieser Fragen gestellt.
In der du jetzt bist?
Ja, in der ich jetzt bin. Und danke. Fühlt sich auch nicht immer wie Glückwunsch an, aber nee,
genau.
Also es resoniert mit dem, was ich gerade so irgendwie in mir verspüre. Und genau, von daher, was ich oder worüber ich auch irgendwie viel nachgedacht habe, auch in Gesprächen mit anderen Personen, so ein bisschen dieses Thema, wer ist man denn überhaupt neben seinem Job? Und ich glaube, da haben ja auch viele einfach ein Thema mit oder vielleicht auch Angst, darüber nachzudenken, wer ist man denn überhaupt, wenn erstmal der Job wegfällt oder nicht wegfällt, aber man vielleicht auch reduziert oder irgendwie den Job wechselt oder was auch immer. Hast du irgendwie einen Tipp oder ein Learning aus dieser Zeit? Ich meine, das ist ja auch erstmal so ein Moment, wo man sich viel mit sich selbst beschäftigen muss und was auch manchmal sehr schmerzhaft sein kann.
Ja.
Im besten Fall ist es am Ende positiv für einen und man hat irgendwie was gelernt daraus. Was würdest du allen Leuten raten, die Ängste haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder vielleicht auch irgendwie so einen anderen Weg zu gehen, die einfach so in dieser Falle feststecken quasi, jeden Tag zu arbeiten und dann vielleicht irgendwie noch die Care-Arbeit zu erledigen und eigentlich auch gar nicht den Raum und die Zeit dafür zu haben.
Also auf dem Papier, ne, um euren Podcast-Titel auch mit reinzuholen, 50-50 hat was mit Gleichberechtigung zu tun und ich glaube, deine Frage zielt nicht nur darauf ab, sondern vielleicht auch auf die Gleichwürdigkeit von den verschiedenen Aufgaben, die wir so im Leben haben, wo eben Erwerbsarbeit auch drunter fällt. Und mir ist ganz klar, dass die Frage, ob ich meinen Job reduziere, um nebenbei mich gesellschaftlich zu engagieren, Selbstfürsorge zu betreiben, Care-Arbeit zu leisten, all das, das ist, wer sich die Frage stellen kann, ist per se privilegiert. So. Die Frage ist, sollte das so sein? Wollen wir in einer Gesellschaft, jetzt mal rein die moralische Frage, so leben? Und passt sie zu den Aufgaben, die uns bevorstehen im Hinblick auf die vielen tiefgreifenden Veränderungen, Krisen, Katastrophen, die auf uns zukommen? Und da würde ich in beiden Seiten sagen, nein. Und ich denke, da können wir, da braucht es, der größte Hebel liegt natürlich bei den Unternehmen und in der Politik. Das ist der größere Hebel. Ich glaube aber, dass wir trotzdem anerkennen, dass es individuelle Hebel auch gibt. Und auch wenn ich sage, ich kann nicht reduzieren oder sagen wir so, ich kann den Hebel Zeit nicht so nutzen, dass ich ihn reduzieren kann auf dem Papier, kann ich, glaube ich, schon ja, mich fragen, womit verbringe ich denn den Rest der Zeit? Wie bin ich da auch, diese profunderen Fragen mir zu stellen? Wie begegne ich meinen Mitmenschen? Wie möchte ich die in Anführungsstrichen freie Zeit, die ich habe, bin ich denn da aufmerksam zum Beispiel in der Care-Arbeit? Wie gehe ich da mit meinen Eltern, mit meinen Nachbarn, mit meinen Kindern, wen auch immer, Care um? Wen beziehe ich, und das fehlt mir zum Beispiel total in dieser ganzen Debatte, wen beziehe ich mit ein in der Verteilung dieser Arbeit? Ich finde schon, dass also das Gender Care Gap ist garantiert da. Ich glaube aber, dass auch Frauen beziehungsweise die einfach in der Konstellation mehr Care-Arbeit leisten, durchaus viel mehr einfordern können und sagen können, Moment, wir müssen uns hier anders aufteilen. In Beziehungen, aber auch in Nachbarschaften, in Kommunen, in Freunden. Und das stelle ich schon auch fest. Also mittlerweile ist mein Netzwerk, sage ich mal, an wer was wie, wann, wen abholt, auch das, die Spontanität ist da gegeben. Und ja, das hat was mit like-minded people auf der einen Seite zu tun, es hat aber auch was damit zu tun, was ich fordere, beziehungsweise fordern ist so hart, anspreche. Was ich, dass ich auch anspreche, gewisse Verletzlichkeiten sozusagen zu haben, ich schaffe es nicht, ich mag es auch nicht, es gibt Sachen, die mag ich einfach auch nicht machen. Okay, können wir uns da irgendwie aufteilen? Und dann würde ich immer wieder sagen, auch ein wenig der Freude zu folgen. Das hört sich jetzt ein bisschen philosophisch an, aber das fehlt mir auch ein bisschen, dass die ganzen Debatten empfinde ich sehr eng und angestrengt, und weil wir es auch sind, wir sind alle angestrengt, absolut. Der Takt ist so hoch, in dem wir arbeiten, leben, Beziehungen haben, Hobbys nachgehen, wenn wir überhaupt dafür Zeit haben, Kinder haben natürlich sowieso, die werden eigentlich nur abgefüttert und irgendwie, dass man es so organisiert bekommt. Und da zu sagen, okay, was ist denn der Aspekt, was ist denn das Schöne an diesen Beziehungen und kann ich in der wenigen Zeit, die ich zumindest habe, das auch zelebrieren und mich darauf meinen Fokus auch setzen, meine Aufmerksamkeit da steuern, that I pay attention, das ist die Währung, die ich habe in dem Moment und nicht eben nebenbei noch 1000 Meetings so mit einer Arschbacke absitzen und all das. Also da glaube ich schon, das hat auch mit einem achtsamen Umgang meiner eigenen Ressourcen und der anderen zu tun. Also ich glaube, da kommen so viele verschiedene Aspekte mit rein. Und natürlich trotzdem das politische Engagement, das zu spüren, da gehört mehr dazu. Es geht nicht nur um mich als Individuum. Jedes Gespräch, was ich dazu führe, setzt auch ein Signal, auch mit den Unternehmen. Und wenn sie einmal Nein sagen, heißt das nicht, dass es immer Nein bleiben muss. Das heißt auch nicht, dass ich immer bei diesen, wir haben eine Arbeiterlosigkeit, also Arbeiterinnenlosigkeit, sorry. Das heißt auch nicht, dass ich bei dem Unternehmen bleiben muss. Also auch Bewegung zulassen und mich da ein bisschen von der Freude und von Mut vielleicht auch leiten lassen und nicht nur von der Angst und der Enge der Inneren. Die Welt ist schon so eng genug, da muss ein bisschen mehr Freiraum und das Bedürfnis nach Wirksamkeit rein und nicht nur der Staccato.
Aber wie war das denn bei dir? Zum Beispiel, ich stehe ja auch kurz vor meinem Mutterschutz und habe letztens alle Termine von Dezember bis Februar abgesagt. Und das war für mich ein ganz komisches Gefühl, weil man dann auch einmal merkt, wie doll man sich über Arbeit definiert.
Ja.
Was ich vorher auch nicht gedacht hätte, dass mir das so viel ausmacht.
Ja.
Wie hast du das denn abgelegt, dass du gesagt hast, okay, oder hast du nicht?
Nee,
du
schüttelst gerade den Kopf. Ich schüttel gerade den Kopf, genau. Also so ganz abgelegt kann ich ja nicht.
Und ja, gut, damit muss man wahrscheinlich leben. Ne?
Das ist aber, lasst uns da auch ganz wohlwollend anerkennen, wir sind ja ein Produkt unserer Erfahrungen und unseres Bildungssystems und unseres Aufwachsen und always best intent, aber auch unsere Eltern haben natürlich uns nur das weitergegeben, was auf Leistung, auf Sicherheit, auf Noten, sage ich mal, auf eben diese üblichen Performance-Indikatoren, die wir alle inhaliert haben und die halt auch leider meistens was mit Schnelligkeit zu tun haben. Wir vergessen da immer, dass da dieser Geschwindigkeitsfaktor drin ist, der ja auch was mit Klima riesig zu tun hat. Wir rasen durch das Leben und können deswegen convenient food, convenient traveling, convenient und so weiter. Jetzt habe ich die Frage, guck mal, siehst du, ich schweife aus. Die Frage, wie man das ablegt. Ja. Aber vielleicht erstmal anerkennen, okay, ich bin ein Produkt dieser Erfahrungen. Und natürlich sind meine Synapsen und meine Emotionen und Gedanken davon geprägt. okay, das sehe ich. Und dann vielleicht im nächsten Schritt zu sagen, okay, muss das so sein und will ich das auch? Und dann geht natürlich erst die Arbeit los. Heißt, man muss dann, ich glaube, in kleinen Schritten und bei mir, ich bin da voll im Prozess drin. Aber es ist ein guter Prozess, weil es reibt sich was. Es bewegt sich was im Innen, es bewegt sich auch was im Außen. Es gefällt natürlich nicht allen. Stichwort Eltern und so. Also Menschen, die einem nahestehen und wo mehr Gefühle drin sind, ist fast einem ja noch wichtiger, als wenn es, sage ich mal, jetzt das Unternehmen wäre, dann tut es zwar weh, aber dann kann man es einfacher werfen. Aber diese kleinen Schritte, wo man vielleicht merkt, okay, mein Wert ist nicht an meine Leistung in diesem Hamsterrad geknüpft. Und vielleicht, was mir total geholfen hat, da immer wieder raus aus der Blase, mich mit anderen Themen zu beschäftigen, mich mit Ehrenamten zu beschäftigen, mich in der Geschwindigkeit in vielen Themen auch zu drosseln, eben meine Aufmerksamkeit fast schon gezwungen, dass ich mir sage, nein, du darfst nicht gucken. Und zum Beispiel Social Media drossel ich total bei mir. Ich weiß, es ist ein Hebel, aber it's not giving me a lot. Also okay, ich versuche da so ein bisschen immer die Balance zu finden und manchmal gelingt es mir besser und manchmal nicht. Und trotzdem anerkennen, wir haben alle ein Ego. Das ist fein, das brauchen wir auch, das hilft uns auch. Aber da gibt es halt noch ganz viele andere Stimmen in uns. Ne? Das innere Team im Coaching oder hier selbst Goethe, mehrere Herzen in der Brust und so weiter. Also das ist auch ein Phänomen, was es schon lange gibt, anzuerkennen. Wir sind halt nicht nur das Ego oder der Leistungsträger, wie auch immer wir es nehmen sollen. Wir sind noch mehr und diese Stimmen vielleicht zu versuchen, ein bisschen zu kultivieren und denen auch da wieder so ein bisschen Freude zu geben, auch Leichtigkeit bei denen hinzugucken. Und dazu, glaube ich, hilft es total, aus den Blasen immer mal wieder rauszutreten.
Zu deinen Themen passt ganz gut das aktuelle Buch von Theresa Wücker, eine ganz tolle Feministin, Journalistin, Autorin. Die
ich habe gerade angefangen, aber ich bin erst auf den ersten Seiten. Ich habe so viele Bücher, die ich gelesen habe.
Ja, I know. Bei mir ist es auch ganz oben auf der Liste. Ich habe es auch noch nicht durchgelesen, aber ich habe mir neulich ein Zitat von ihr durchgelesen zumindest, wo sie über das Buch spricht. Alle Zeit heißt es. Mhm. Und ich möchte gerne auf ein Zitat eingehen. Sie sagt, wir haben eine riesige Furcht davor, als faul zu gelten. In unserer Gesellschaft ist leider die Haltung ganz stark verbreitet, dass man nur etwas wert ist, wenn man viel leistet. Damit ist auch verbunden, dass man die eigene Zeit möglichst dafür nutzen soll, um Geld zu verdienen oder sich auf andere Arten und Weise attraktiver, interessanter zu machen. Mhm. Ich finde das ein ganz schönes Zitat und es geht auch ganz viel auf das ein, was du schon gesagt hast. Ja, also diese gesellschaftliche Erwartung an einen selbst, die man irgendwie verspürt, nicht als faul zu gelten. Und auch so das Thema, also das habe ich auch ganz stark irgendwie, man will immer produktiv sein, also total. Irgendwie auch im Privaten.
Genau.
Wenn man einfach mal sein könnte, abends irgendwie, wenn man eigentlich auch Feierabend hat, versuche ich trotzdem an irgendwas Produktives, vermeintlich Produktives zu tun, was wahrscheinlich auch gar nicht so produktiv ist am Ende des Tages. Was sind deine Gedanken zu dem Zitat?
Also klar, das ist ja ein starkes Zitat und das ist eine Feststellung unserer Gesellschaft. Also das ist eine gute Beschreibung. Es erinnert mich an ein Zitat eines Soziologen, fällt mir der Name gleich ein, der mal sagte irgendwie, dass im modernen Kapitalismus, dass Menschen irgendwie von Zeitstrukturen dominiert werden, die ihnen die Fähigkeit nehmen, ihre Arbeit oder die verschiedensten Aufgaben als Genugtuung zu empfinden. Also dieses Faulsein ist ja eine Sache, aber Faulsein heißt ja auch Schlaf zum Beispiel. Heißt, Schlaf ist mit Gesundheit verbunden. Faulsein heißt vielleicht auch, ich setze mich damit auseinander, was ich esse. Also faul ist ja nicht, ich starre gegen eine Wand. Das brauchen wir, glaube ich, schon auch als Menschen. Das brauchen Tiere. Schauen wir uns die Welt an, ja? Die Blätter fallen. Also so einfach und kindisch sich das anhört. Auch da sind Zyklen angesagt. Und wir brauchen halt eine Recharge-Zeit und nicht nur die Ausbeutung maximaler Ressourcen, menschlicher Ressource entlang der ganzen Wertschöpfungskette, entlang des ganzen Planeten, all das. Und und deswegen, also ich glaube, die Frage, ich stehe hinter dem Zitat, ich glaube, dass es ein gesellschaftliches Problem ist und es zieht sich leider eben global halt durch. Und ich glaube, am Ende steht da die Systemfrage dahinter, wie wir eben nicht nur arbeiten, sondern auch wirtschaften wollen, weil am Ende beugen sich alle Performance-Indikatoren, warte mal, wie sage ich das auf Deutsch richtig? Alle Maßnahmen, wie wir arbeiten und wie wir wirtschaften, beugen sich dieser Maximierung, der Optimierung von Situationen, von Zeit, von Wertschöpfungsketten, von Lieferketten, you name it. Und das, ja, kann auf Dauer nicht gesund sein. Und der Planet zeigt es uns ja an allen Ecken und Enden. Und dazu gehört eben die Fürsorge und damit auch die Selbstfürsorge. Und darunter würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen faul sein parken. Dieses Recharging gehört darunter, aber das brauchen, also das brauchen wir nicht nur hier. Und das ist für mich keine privilegierte Frage mehr. Diese Frage stellen sich alle. In allen Gesellschaftsbereichen sind wir völlig überarbeitet, überlastet, was wir wissen, auch seit Corona noch mehr, ne? Geklatscht haben wir. Politik hat versprochen, es hat sich de facto gar nichts geändert. Im Pflegebereich war gerade am Wochenende mit unserem Sohn im Krankenhaus, weil Arm gebrochen und die haben nur im Strahl gekotzt. Also ich habe dann auch gefragt, aber es hat sich wirklich nichts, er sagte nichts, nichts, aber auch gar nichts.
Verrückt einfach.
Und wir sind hier in einer Großstadt, in einer reichen Großstadt und wir kriegen es nicht hin und das schmerzt dann schon, wenn du merkst, die Prioritäten, und das hat wieder was mit Kapital zu tun, mit Lobbys zu tun, wie Entscheidungen in der Politik getroffen werden und diese Zusammenhänge zu sehen, ist schmerzhaft, ich finde sie aber wichtig und ich finde sie für diese Diskussion vielleicht auch wichtig, dass da eben mehr dranhängt und ich glaube, ihr Buch, wie andere Bücher auch hier Unbequem von Vera Strauch und ich lese auch gerade von einer amerikanischen Aktivistin, ganz tolles Buch, die beziehen alle diese Komponenten mit ein und das ist wichtig, es ist komplex, aber es ist nicht überkomplex, es ist am Ende eine Systemfrage.
Sie sagt ja auch in ihrem Buch, dass Zeit die zentrale Ressource eigentlich ist, um Gleichberechtigung zu schaffen.
Glaube ich auch. Mhm.
Und plädiert für eine 20- bis 30-Stunden-Woche, für mehr Engagement der Väter und die Möglichkeit für alle Menschen, ihren Interessen nachzugehen und sich auch politisch zu engagieren.
Ja.
Du sagst schon ja, das heißt, du siehst diese Forderung wahrscheinlich genauso.
Also ich würde nicht sagen, pauschal 20 bis 30 Stunden. Ich finde, pauschal ist immer schwierig. Pauschal ist ja ganz schnell auch bei Dogmen, dann denke ich immer so, weiß ich nicht, ob man das so angehen sollte. Ist auch übrigens im Hinblick auf die VUCA-Welt, auf die Flexibilisierung, die wir weiten, vielleicht gar nicht das Mittel der Wahl, aber es ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Hebel im Hinblick wiederum auf Digitalisierung, wo ganz viele Jobs wegfallen werden oder sich total verändern werden. Da spielt der Faktor Zeit ja auch eine Riesenrolle. Maschinisierung, AI, Und insofern ist es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, das mit einzukalkulieren und auch immer wieder anzubieten, zu versuchen, sei es jetzt eben individuell, sei es in einzelnen Unternehmen oder sei es strukturell. UK versucht es ja auch gerade mit so einem Konglomerat aus vielen Unternehmen, aber es wird natürlich nach den üblichen KPIs Produktivität gemessen. Das hätte ich denen noch vorher sagen können, dass Teilzeitler produktiver oder dass die Produktivität nicht sinkt. Also pauschal würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht, ob 20 bis 30 Stunden Woche angeordnet quasi die beste Lösung ist, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, der Aspekt, um Gleichberechtigung zu verteilen, hat ja nicht nur was mit eben der Erwerbstätigkeit, sondern wie verteilen wir die andere Arbeit, die übrig bleibt, mehr? Und wie können wir, der Beitrag an der Gesellschaft, also das gefällt mir an ihr und auch überhaupt an allen, die sich mit Post-Growth-Economy auseinandersetzen, auch Utopisten von früher, auch, ich sag mal im weitesten Sinne, Philosophien, die sich überhaupt mit Volkswirtschaft, nicht Betriebswirtschaft, sondern Volkswirtschaften auseinandersetzen und versuchen, zukunftsfähig darüber nachzudenken, spielt A, der Faktor Zeit immer eine Rolle und es wird nie nur die Erwerbstätigkeit angeschaut. Es wird immer alle Aufgaben des Lebens angeschaut, die einen Mensch gesund halten, die eine Gesellschaft gesund halten, also Gemeinschaft in dem Sinn, die Demokratien im Zweifel auch fördern und nicht immer mehr fragil machen durch zum Beispiel große Wohlstandsscheren, die entstehen und die auch den Planeten eben irgendwie mit einbeziehen, planetary boundaries und so. Und das finde ich so schön, weil das eben dieser ganzheitliche Approach ist. Wie man sich selbst ganzheitlich ansehen kann, kann man eben auch die Frage der Wirtschaft, der Zeitverteilung ganzheitlich anschauen. Und damit hat es fundamental mit Gleichberechtigung, Gleichwürdigkeit dieser verschiedenen Aufgaben zu tun. Und da sind wir noch so weit von entfernt.
Und wen siehst du da in der Verantwortung?
Ja, ich glaube alle, also das ist eine Top-Down- und Bottom-Up-Geschichte. Ich glaube, am Ende müssen sich da alle bewegen. Ich sag mal, der schnellste Hebel ist jeder selbst. Der größte Hebel sind die Systeme. Und die Systeme sind halt nun mal heute, so ist es. Und ich will auch nicht nur schlecht über den Kapitalismus sprechen, sondern es ist nun mal so. Ja. Sind nun mal die Zusammenkunft mit Unternehmen, gerade insbesondere eben die ganz, ganz Großen, wo viel Kapital verteilt wird und eben der Politik. Und dazwischen sind Lobbys. Und dann hast du natürlich, und jetzt das System ist ja auch noch hochkomplex, weil hochglobal, wahnsinnig schnell, digital, blickt kaum einer durch. Also ich bestimmt nicht, aber ich erkenne, dass es auf jeden Fall komplex ist und dass es zusammenhängt. Und damit, und dann eben die Vergleichswerte, ne? Am Ende werden wir nur unter BIP und unter Shareholder Value und Wachstum, ne? Die Endless Growth Story gemessen. Growth ist per se ja nichts Schlechtes. Ich habe ja auch über mein persönliches Wachstum gesprochen, aber die Frage ist, heißt Growth immer nur nach oben, heißt es, ne? In alle Richtungen. Und da, das hat, also diese ganze Diskussion dadurch auch ganzheitlicher zu führen. Und der Faktor Zeit wird in all diesen Aspekten rausgelassen. Time is money, die ganz alte Gleichung, da schaut man ja nur auf Money sozusagen und nie auf Zeit. Weil natürlich auch die Prozesse schwer darauf ausgelegt sind. Es ist ganz schwer messbar, ne? Ja, was soll der Vati jetzt die 50% runtergehen? Und dann hat das in the long run einen Schub auf seine Motivation. Das ist ja alles über Bande gespielt, damit es einen Effekt hat. Das ist zu langsam für die schnelle Wachstum, die wir brauchen, unter Quartalszielen, jada, jada, jada.
Und so schwer messbar, ne?
Ganz schwer messbar. Ja.
Hast du Ideen, inwiefern Unternehmen da auch aktiv werden können? Also wir haben ja schon über flexible Arbeitszeitmodelle gesprochen, auch über deine eigene Geschichte. Siehst du da auch Veränderungen in Unternehmen, dass sie auch irgendwie versuchen, den Menschen eher in den Vordergrund zu rücken und auch individuell darauf einzugehen? Also vielleicht neben dem klassischen, ja, wir haben flexible Arbeitszeit und du kannst in Teilzeit gehen. Ja. Also was geht noch darüber hinaus?
Was
und
schwer
welche,
genug ist in dem
ja, klar.
In vielen. Auch da aus meiner eigenen Wahrnehmung, ich arbeite ja in einem großen Konzern und ich berate einige Unternehmen. Also in meiner Wahrnehmung, es dreht sich schon auch da viel um dieses. Also ich mag das Wort Kollaboration nicht, weil ausgelutscht ist, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig im Hinblick auf, wenn wir sagen, wir möchten agiler, manövrierfähiger, kollaborativer werden und das und auch innerhalb der jetzigen Strukturen. Also ich kann ja nicht immer die Utopiebox, wie wir sie jetzt besprechen, aufmachen oder die ganz große systemische Frage, sondern innerhalb von Unternehmen. Dann sage ich, naja, dann ist die Qualität und die Dimension, die Kollaboration hat, glaube ich, zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Hebel, weil sie etwas sehr Menschliches auch hat. Und die Frage ist dann, okay, setzt du halt jetzt ein Agile-Tool um und hast dann irgendwie Scrum und setzt, also ist es ein reines Checkbox-Exercise, dass du nur einen Haken dran machst, oder kannst du es wirklich leben? Und von diesem Leben, und da konnte ich natürlich eben im Jobsharing viel lernen, und jetzt auch im Moment arbeite ich in Teilzeit alleine oder überhaupt alleine, also nicht im Jobsharing, und das kann man auch üben, wenn man, das hat jetzt nichts mit Jobsharing zu tun, aber diese Qualität, dass ich kommuniziere einfach sautransparent und damit bin ich gezwungen, weniger Spielchen zu spielen. Und dieses Politisieren, dieses Aufbauschen von Bullshit-Bingo, was es so gibt in übrigens nicht nur Konzernen, also das kriege ich aus der Startup-Welt genauso mit. Das hat auch viel was mit Ego zu tun. Und das haben eigentlich, das ist der Nebeneffekt aller Agile-Tools eigentlich. Runterbrechen auf das, was jetzt wirklich der nächste Schritt ist. Einfache Formen der Kommunikation auch, die dann eben Synergien viel schneller sichtbar machen, die Silos viel schneller überwinden lassen. Und ich glaube ja am Ende viel, also nicht ich glaube, meine eigene Erfahrung ist, viele zugewandter, viel menschlicher uns aufstellen und dadurch auch wieder mehr Freude und vielleicht Leichtigkeit da auch reinlassen. Und ja, und das Zweite wäre im Hinblick auf Kollaboration ist natürlich der Diversity-Aspekt unfassbar wichtig. Also wenn wir gut kollaborieren wollen, wenn wir für, und das ist jetzt wieder, ich sag mal ganz systemkonform argumentiert, ne, wenn wir Produkte und Dienstleistungen herstellen wollen, die Märkte bedienen, die divers sind, und die Gen Z ist eine der weltweit diverseste Populationen, die wir je hatten, das wissen wir ja auch aus dem täglichen, dann müssen wir unsere Teams auch so aufbauen, dann ist natürlich gerade, wenn es interkulturell wird, Kollaboration noch wichtiger. Und da gehört für mich, glaube ich, mehr Vorsätzlichkeit rein von Unternehmen, zu sagen, wir nehmen das wirklich nicht ein HR-Nischenziel, sondern wir nehmen es ernst. Wir schreiben nicht nur Mission Statements, dass wir irgendwie inklusiv und vielfältig sind, sondern wir erkennen an, die Frage des Warum ist ehrlich gesagt schon längst geklärt, dass Teams erfolgreicher sind, dass sie zum Nummer 1 Innovationstreiber sind. Also see full of research out there. Jetzt ist die Frage, wie setzen wir es um? Und diese Umsetzung, ich glaube, da kann man dann 2-3 Jahre vielleicht noch, drüber sprechen und erklären. Und dann muss man auch, ich glaube, der Hebel, der fehlt mir oft. Man muss dann auch taktisch werden. Man darf nicht nur mit, also nicht nur Mission Statements und Slides und dann auch sagen, so und jetzt seid ihr alle dafür verantwortlich, sondern da tragen die, die natürlich Personalverantwortung haben, im Täglichen. Ich meine damit nicht die C-Level-Ebene, sondern wirklich das im Tägliche, diese Frozen Middle, die man so sagt, von People-Managern, die tragen die größte Verantwortung, weil sie täglich einstellen, befördern, Retention, also Leute davon abhalten, dass sie vielleicht gehen, das in diesem täglichen Erleben. Und da muss man taktisch werden. Okay, was heißt, wie können wir denn anders einstellen? Wie kann ich bewusster, inklusiver befördern, Projekte verteilen? Dann wird es wirklich taktisch alltäglich. Und ich glaube, da sind weder HR noch viele Unternehmen auf gestellt zu sagen, das ist ja wirklich viel Arbeit. Ja, wie jedes andere Business-Ziel auch, dann wird es wirklich viel Arbeit. Dann ist da so ein Management-Rigger dahinter. Da gibt es Actionpläne und dann gibt es vor allem Accountabilities. Also dann wird irgendwann jemand auch zur Rechenschaft gezogen. Und ich habe auf der Republika dieses Jahr von einem einen Vortrag gehört, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, aber er sagte so schön, so und dann ist auch nach 3-4 Jahren erklären, warum und wie wir es machen und wir werden taktisch. Dann müssen Unternehmen auch irgendwann konsequent werden und sagen, so, und jetzt wird das ein Ziel, wie jedes andere Business-Ziel auch behandelt. Da hängt dein Bonus dran, da hängt ultimativ dein Job dran und so. So, und das wiederum, wenn ich das ausspreche, wissen wir schon, dass das eine Utopie ist, weil das nicht messbar ist. Mhm. Wir haben gerade vorher drüber gesprochen. Oder zumindest, da muss man schon sehr mutig als Unternehmen sein, zu sagen, ich setze das wirklich aufs gleiche Level wie Shareholder Value. Jetzt könnte man argumentieren, diversere Teams spielen ja in Shareholder Value rein, aber halt immer wieder über Bande, nicht direkt messbar, nicht so schnell. Und da sind halt konkurrierende Ziele. Aber das wäre für mich die logische Folge, wenn man es wirklich ernst meint.
Ja, dazu passt auch ganz gut gerade ein Video, was ich gesehen habe, wo auch irgendwie gesagt wurde, wenn du deine Sales-Zahlen improven willst, würdest du ja auch nicht einfach nur irgendwie einen Workshop machen und irgendwie alle Leute aufklären, wie es funktionieren würde und alle lächeln und dann machst du vielleicht noch irgendwie einen bestimmten Aktionstag dazu, jetzt aber alle Sales-Zahlen irgendwie improven und dann war es das so, wie es ja auch oft irgendwie teilweise noch gemacht wird, einfach irgendwie ein bisschen Awareness schaffen, aber dann nichts wirklich umsetzen. Ja,
aber auch da, wie gesagt, ich erkenne schon an, der Hund ist begraben, auch da wieder in der Struktur. Es ist gar nicht, dass es nicht unbedingt gewollt wird. Also ich will da auch gar nicht sagen, oh, die sind alle Ziele, also ne, die Ebenen kriegen es nicht hin, sondern es ist eine Strukturfrage und es ist nun mal schwer als Unternehmen innerhalb dieser Strukturen. Natürlich Verantwortungseigentum, es bricht ja vieles raus, also schon, aber ich sehe es noch nicht, dass es groß in diesen großen wirtschaftlichen Rädern, da wo das Kapital, die wirklich was drehen, die Lobbys etc., da verändert sich es eigentlich nicht. Kann es auch nicht, weil es konkurriert mit China, mit wie? Also ich erkenne, und da habe ich auch in meinem Kopf noch nicht die Lösung, aber ich glaube, es ist gut, immer wieder sich zu vergegenwärtigen. Das hängt mit so vielen Faktoren zusammen, dass es sich eben nicht, und dann, also mir hilft es zumindest ein bisschen wohlwollender dann auch, mich nicht nur aufzuregen, aber zu wissen, dass das ist ein wichtiger Aspekt. So.
Ja, spannend. Jetzt haben wir schon sehr viel geredet und es sind schon 45 Minuten vorbei.
Was?
Ja.
Wahnsinn.
Deswegen kommen wir leider auch schon zu unserer letzten Frage. Du hast auch schon sehr, sehr viel Argumente genannt, was wir tun können. Trotzdem aber nochmal abschließend, was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
Also ich denke, ein Kultur- wie auch Strukturwandel braucht es in den Unternehmen, in Politik und aber auch bei sich selbst, diese ein klareres Bild einer gerechteren Verteilung aller Aufgaben im Leben. So. Und nochmal, der schnellste Hebel liegt nun mal bei uns selbst. Er mag nicht der größte sein, aber er ist der schnellste und das hat ja durchaus eine Wirksamkeit. Inhärent, wenn ich die Politik- oder Strukturfrage anspreche, wäre der zweite Punkt für mich, dass die ganzheitliche Bewertung und Einpreisung von Care-Arbeit, Gesellschaftsengagement, Selbstfürsorge, all das in unser BIP sozusagen, also in unsere Messwerte, was ein gutes Leben und ein fortschrittliches Land, das sich den Herausforderungen der Zukunft wirklich zutraut und wirklich begegnet, sich dem stellt. Ja, und auf diesem Weg zur Utopie, die vielleicht, also wir vielleicht in unserem Leben nicht mehr sehen und man weiß ja nie, Dystopie, Utopie, wer gewinnt, glaube ich, also ich würde gerne sagen Quoten und das tut meinem Ego zum Beispiel weh zu sagen, ich glaube es ist, wir müssen den Weg über Quoten gehen, aber ich möchte die Quoten eben nicht nur in Genderquoten sehen, sondern in all den Diversitäts- und Vielfältigkeitsdimensionen, die es da draußen gibt und die sind glaube ich auch wichtig, weil da spielen dann wird die Intersektionalität auch deutlicher, womit Menschen im Alltäglichen kämpfen, damit wir Lösungen für alltägliches, gutes Leben auch schaffen können. Und dann spielt da eben nicht nur Gender rein, Alter wird zum Beispiel gerne ausgeschlossen, eben nicht nur jung und dynamisch, sondern auch ältere Menschen haben was zu sagen und beizutragen, und zwar sehr Religion, sexuelle Orientierung, Behinderung, all das, was sich halt eben so abspielt. Und diese Dimensionen hätte ich da viel mehr gern mit eingebettet in der Dimension. Granted, macht die Diskussion natürlich noch komplexer.
Ja, sehr schön. Vielen Dank dir. Ich glaube, wir haben sehr viel mitnehmen können und die Dreiviertelstunde ging sehr, sehr schnell rum.
Ja. Auf jeden Fall. Danke für deine Zeit, ja, deine gerne. Arbeit vor allen Dingen. Und ich glaube, du hast viele hier draußen inspiriert, die jetzt den Podcast hören, vielleicht mal selbst über die 7-Tage-Woche nachzudenken und sich selbst einfach zu überlegen, was will man und was kann man vielleicht noch machen neben der Erwerbstätigkeit. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und mir fällt übrigens noch ein Buchtipp ein, neben Theresa Bücker, Alle Zeit, lese ich gerade von Vera Strauch, eben Unbequem. Das kann ich auch sehr empfehlen. Also da geht es
ja auch gerade erst veröffentlicht.
Ja,
ne?
Ja, ganz, ganz wunderbar. Und es gibt, sich mit der eigenen Unbequemlichkeit auseinanderzusetzen, ist nicht bequem, aber es ist vielleicht gehaltvoll.
Ja. Sehr gut. Verlinken wir euch alles in den Shownotes.
Genau. Vielen Dank.
Danke euch.
Wir hoffen, euch hat das Gespräch mit Eddie bereichert und ihr nutzt nun auch die Inspiration, um euch zu fragen, wie ihr aktuell eure Zeit verbringt und ob ihr vielleicht Stellschrauben habt, an denen ihr etwas rütteln könnt. Schreibt gern Isa und mir bei LinkedIn, um uns Feedback zu geben, oder schreibt uns eine Mail an 5050@omr.com. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast an FreundInnen, KollegInnen oder andere Personen in eurem Umfeld weiterempfehlt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.